Hatten Sie auch schon einmal die Schwierigkeit, den für den Zahnschmerz schuldigen Zahn im Rahmen der Diagnostik herauszufinden? In dem heutigen Weiterbildungsgespräch beleuchten wir genau diese Thematik und welche verschiedenen Möglichkeiten Sie klinisch zur Verfügung haben, um eine saubere Diagnostik für Ihre Patienten durchzuführen. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und ich sitze heute Abend wieder, wie üblich, Dienstagabend, Frau Kersting, im Rahmen unserer Weiterbildungsgespräche.
Guten Abend.
Und heute hatten Sie einen ganz spannenden Fall zu diagnostizieren, eine Patientin.
Ja. Ja, die Patientin kam passend zu dieser Jahreszeit, beschrieb ihr Beschwerdebild wie folgt. Und zwar, dass sie, wenn sie draußen spazieren geht, ziehende Beschwerden auf der linken Oberkieferseite hat, die dann nach rechts rüber wandern. Und wenn sie dann wieder zu Hause reinkommt, wird dieses Gefühl verstärkt der ziehenden Beschwerden. Das breitet sich auf die gesamte Gesichtshälfte aus, auf die linke im Oberkiefer. Und sie kann diese Beschwerden dann nur stillen, indem sie sich ein Wärmekissen drauflegt. Mhm. Und dann wird das Ganze besser. Und in der Zeit, wo sie noch Maske tragen musste, waren diese Beschwerden sehr viel weniger da. Und
ein schönes Beispiel dafür, dass es auch positive Effekte gibt. Also sekundär positive Effekte von Lockdown und dem Ganzen.
Ja. Für mich war es jetzt relativ kompliziert in der Diagnostik, denn natürlich, als sie da saß, tat überhaupt kein Zahn weh. Mhm. Und die Zähne reagierten alle normal auf die Kälte. Mhm. Das heißt, bei Reizung war die Reaktion da, nach Reizwegnahme war die Reaktion weg. Mhm. Und keine Perkussionsempfindlichkeiten.
Die Zähne waren jetzt im zweiten Quadranten, 2,6, 2,7 waren überkohlt.
Ja.
Und 2,4, 2,5 war relativ unauffällig. Ja. Vielleicht kleine Kompositfüllungen oder sogar ganz kariesfrei.
Von 2,3 auf 2,5 war eine Brücke.
Ah ja, so war das. Mhm. Genau. Okay. Ja. Es gab noch eine Differentialdiagnose, die sich in der Bildgebung zeigte. Genau. Von dem Unterkieferzahn 3,6, der eine unvollständige Wurzelfüllung hatte, mit einer apikalen Aufhellung mesial in räumlicher Nähe zum Alveolarkanal.
Ja.
Und da haben wir dann auch kurzzeitig überlegt, ob das Beschwerdebild daher kommen kann.
Ja.
Weil eben von dem Zahn 3,6, 3,7 und 3,8 können die Zähne doch relativ häufig zum Ohr hin Schmerzen verursachen. Und die können dann auch nach anterior wandern, sodass man dann auch 2,6, 2,7 Schmerzbilder angezeigt bekommt. Aber da das mit dieser Kälteempfindlichkeit bei dem Einatmen des kalten Windes ja doch auch was sehr Spezifisches war, haben wir das wieder verlassen von der Differentialdiagnose. Und dann
die Patientin spazieren geschickt.
Die Patientin spazieren geschickt, genau. Dass man einfach guckt, wenn sie jetzt beschwerdefrei im Stuhl sitzt, die Beschwerden wieder herholen.
Ja.
Das ist dann auch, ich sage auch immer ganz gerne, es ist gut, wenn man in der Praxis nicht im Erdgeschoss ist, sondern im ersten, zweiten, dritten Stock, weil dann kann man auch einen Belastungstest machen, einfach mit einem höheren Puls die Patienten einmal Treppen steigen lassen, also einmal runter und rauf durchs Treppenhaus. Das bringt auch den einen oder anderen Schmerz wieder in Wallungen, weil es eben blutungssteigernd wirkt. In dem Fall war heute ein typischer Herbsttag mit relativ klarem Himmel und Temperaturen um 5, 6 Grad.
Ja.
Und also mitten im Klimawandel, sage ich mal. Herbst ist ja mitten im Klimawandel, weil der Sommer verabschiedet sich und es ist noch nicht ganz Winter. Und aber mal in die andere Richtung. Und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, die Patientin kam etwa nach einer Stunde wieder und setzte sich in den Stuhl und sagte, ja, jetzt wären sie ordentlich gelaufen. Und sie hätte auch überhaupt keine Angst vor dem Zahnarzt, aber die Beschwerden wären immer noch nicht da. Und, aber wenn sie zu Hause wäre, dann wären sie ganz gewiss da. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, okay, dann machen wir aber doch, weil die Gesichtshälfte ja schön runtergekühlt war, nochmal einen Kältetest und gucken, wie die Zähne jetzt reagieren. Mhm. Und da wurde ganz deutlich, dass der Zahn 2,7 übermäßig stark auf Kälte reagierte und auch nachzog. Also wirklich pulpitische Symptome zeigte. Sie reagiert sowieso relativ zügig auf die Kälte. Also es ist nicht so, dass die anderen Zähne arg verzögert sind. Aber der Zahn 2,7, der war wirklich schlimm. Und dann sind wir dazu übergegangen, zu anästhesieren und den Zahn 2,7 zu trepanieren.
Ja. Fein. Was wäre denn gewesen, der eigentliche Plan diagnostisch war aber anders, als wir sie spazieren geschickt haben. Wir hatten ja erstmal eine andere Strategie überlegt.
Genau, der eigentliche Plan war, dass nach dem Spaziergang der betreffende Zahn klinisch akut wird und ich diesen dann singulär über eine Infiltrationsanästhesie betäube und wir dann gucken, ob das Beschwerdebild besser wird. Und so hätte ich nach und nach im Grunde genommen jeden Zahn von hinten nach vorne betäubt, um dann auszuschließen oder einzuschließen, wer es ist.
Ja, genau.
Aber da sie jetzt keine Beschwerden hatte nach dem Spazierengehen, brauchte ich nichts betäuben, weil es tat nichts weh. Und so habe ich einfach nur geguckt, wer reagiert jetzt hier im Übermaß empfindlich.
Richtig. Also die selektive Anästhesie ist eine ganz elegante Methode, wenn man nicht wirklich einen einzelnen Zahn diskriminieren kann von der Diagnose, das dann unterscheidbar zu machen. Und da ist es im Oberkiefer ganz schön, dass man relativ nah im Bereich des Apex das einwirken lassen kann. Alternativ kann man intraligamentär das machen. Also dann ist es ja sogar zahnfachbezogen möglich, gerade wenn jetzt Übergangsdiagnosen da sind. Also sie hatte ja jetzt auch eine ganz besondere Anatomie, das muss man auch dazu sagen. Der Zahn 2,7 war ja wie ein Prämolar nur zweiwurzelig und hatte auch nur zwei Wurzelkanäle, ausgesprochen selten. Und die Diagnose kann ja dort bei den mehrwurzeligen Zähnen absolut unterschiedlich in den jeweiligen Abschnitten sein. Also das kann von einer ganz normalen vitalen Pulpa in dem einen Kanal zu einer Kolliquationsnekrose mit einer beginnenden apikalen Parodontitis, die dann purulent sein kann in einem anderen Wurzelkanal, hin zu einer partiellen Nekrose, die sich dann granulierend zu einer internen Resorption ausbildet. Können ja alle Zustände mehr oder weniger parallel auftreten. Und das macht es dann diagnostisch eben überhaupt nicht einfach, das rauszufinden. Und da ist eine Ergänzung jetzt der einzelnen diagnostischen Verfahren, also von 2D, 3D-Bildgebung bis hin zu Wärme, Kälte und elektrische Stimulation der Pulpa, von Perkussion lateral und eben vertikal. Das sind alles Dinge, die man, ein bisschen zur selektiven Schmerzausschaltung, sind alles so die Dinge, die man dort klinisch nutzbar machen kann. Und es ist immer, also mir persönlich ist es immer wichtig, dass man, dass mehrere Befunde dann ein Krankheitsbild anzeigen und das nicht nur ein Befund ist. Das ist dann da eigentlich immer ganz elegant. Ja, und so können wir uns jetzt eigentlich relativ sicher sein, dass sie dann nächste Woche wiederkommt und sagt, super, sie haben es auf den Punkt getroffen.
Spazieren gehen macht Spaß.
Genau. Ja. In dem Zusammenhang ist aber wichtig, die Patienten darüber aufzuklären, dass die anderen Zähne auch nicht gesund sind. Das ist dann so, also es ist meistens ist ja nur ein Zahn ursächlich für ein Schmerzbild verantwortlich. Das kann in seltenen Fällen aber auch anders sein, wie der eine Fall, bei dem wir gerade gesprochen haben, wo die Patientin mit drei antrepanierten Zähnen kam und dann wirklich es in jedem Quadranten wehtat. Und meistens ist es halt eben nur ein Zahn, der dafür verantwortlich ist. Und jetzt müssen Sie mir auf die Sprünge helfen, nach den vielen Wurzelkanälen. Jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Ja, genau. Mit dem, dass die anderen Zähne auch nicht gesund sind. Sie hat ja 2,6, 2,7 überkront.
Ja.
Und eine Krone zeigt uns eigentlich in der Regel an eine starke Karieserfahrung an dem Zahn. Und davor war die Brückenversorgung gewesen. Also das zeigt ja, dass sie halt eben in den entsprechenden Lebensalter war. So alt war sie gar nicht. Die war vielleicht Ende 40, Anfang 50?
Nein, sie war deutlich drüber.
Echt? Okay.
Ja. So. Sie ist schon berentet. Sie ist, glaube ich, 67. Ja.
Okay,
ja.
67. Muss man mit 67 schon in Rente gehen?
Ja. Man darf.
Man darf, ja, man darf. Einige müssen, andere dürfen und noch andere können es nicht erwarten, sage ich jetzt mal. Die,
ja,
haben dann im Beruf ihre Bestimmung noch nicht gefunden.
Ja. Ja, was ganz interessant war, als ich trepaniert hat und die intrakanaläre Diagnostik machen konnte, war es so, dass wir keine übermäßige Blutung hatten. Palatinal war sie relativ normal. Vestibulär war es so, dass sie stärker war.
Ja, ja.
Und das passt eigentlich sehr schön zu diesem übermäßigen Sensibilitätstest sozusagen.
Ja.
Dass wir auch eine übermäßige Vitalität im Grunde genommen, also eine Mehrdurchblutung hatten.
Ja. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über Pulperbiologie und Pulperpathologie in dem Zusammenhang, weil die Kronen waren wahrscheinlich auch schon 10, 15, 20 Jahre alt und jetzt war es immer in Ordnung und auf einmal kommt eine akute Pulpitis oder eine partielle Nekrose ins Spiel und da fragt man sich, ja, warum denn gerade jetzt, wenn die Kronen doch jetzt schon so lange so funktionstüchtig sind.
Und nicht insuffizient sind.
Und nicht insuffizient waren, genau.
Ja.
Und da darf man nicht vergessen, die Pulpa, die vergisst kein Trauma, auch nicht, wenn es 10, 20, 30 Jahre zurückliegt. Und das ist halt einfach das Damoklesschwert, was darüber schwebt. Also die Karies-Erfahrung einmal in jungen Jahren gemacht als Karies profunda, schrittweise Karies-Therapie oder vielleicht nicht ganz so profund, aber dann später durch mehrere Austauschfüllungen dann doch immer tiefer und dann am Ende über eine Krone, auch ein Trauma für sich darstellt, weil halt Dentintubuli dann eröffnet werden, die vorher nicht irgendwie durch eine Karieserfahrung vielleicht okkludiert waren. Es ist so, jeder Odontoblast, der dort verloren geht im Zuge einer Karies oder eines Traumas, sei es noch so chronisch oder noch so akut, der ist auf ewig tot. Also der ist dann nicht mehr da. Und die Odontoblasten sind ja die ewigen Zellen. Hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast, oder? Ja. Also neben den Hirnzellen, Nervenzellen im Hirn sind das die einzigen Zellen im Körper, die von der Wiege bis zur Bahre die gleichen Zellen sind. Und wenn diese Zelle verloren geht, dann kann die Funktion nur schlecht, mehr schlecht als recht aufgefangen werden. Und das Dentin wird irregulär und es werden dann Blutgefäße eingeschlossen. Es kommt zu kleinen Nekrosen, die ja in jungen Jahren, wo die Pulpa riesig ist, im Verhältnis noch gar nicht so dramatisch sind. Aber je älter der Patient ist, umso weniger biologische Spielräume gibt es dort. Und dann kann ein ganz kleines Mikrotrauma so eine Kaskade auslösen, wie wir jetzt bei der Patientin gesehen haben. Und das mag vielleicht eine ganz leichte gingivale Rezession sein oder exponiertes Wurzeldentin und dann ein erosives Trauma durch irgendwelche Fruchtsäfte oder sowas. Und dann war das eben ein Trauma zu viel und dann geht das in eine akute Phase über. Fein. In dem Zusammenhang vielleicht besprechen wir noch, wie wir hier bei Sirius Endo unsere Wärmetests machen. Das ist vielleicht für den Hörer oder für die Hörerin ganz interessant, weil jetzt war diese Patientin ja stark kälteempfindlich, aber es gibt ja Patienten und Wärme hat das gelindert. Jetzt gibt es aber den umgekehrten Fall, nämlich Kälte lindert den Schmerz und Wärme löst ihn aus. Also warme Suppe wird gegessen und auf einmal zieht ein ganz intensiver Schmerz rein, der dann aufrecht bleibt, bis die kalt spülen. Da gibt es ja diesen seltenen Fall, wo die Patienten mit einer gekühlten Wasserflasche in den Notdienst erscheinen und die ganze Zeit nur sich kaltes Wasser über den Zahn laufen lassen, weil sie nur so ihren Schmerz loswerden. Und da ist es manchmal ja auch nicht ganz so einfach, selektiv den Zahn rauszufinden, weil er die Wärme überall im Mundraum ist oder zumindest in der Hälfte des Mundraums. Und diese Schmerzen sind manchmal auch nicht klar lokalisierbar. Kennen Sie das Verfahren schon? Haben Sie das kennengelernt?
Wie wir das hier machen? Ich habe das hier noch nicht gesagt.
Ach, tatsächlich. Ja, gut, dann ist es ja wirklich ein Weiterbildungsgespräch von Auge zu Auge, sage ich mal. Wir legen dann Kofferdamm und haben dann Wasser, was wir dann kochen und in einen Becher tun. Und dann testen Sie quasi mit dem Handschuh, dass es halt eben nicht 100 Grad warmes Wasser ist. Sonst kochen Sie ja die Pulpa auch irgendwo in die Narkose hinein, sondern dass es eben so warmes Wasser ist, dass Sie das gut in den Mundraum aufnehmen können. Und jetzt haben Sie einen Zahn isoliert, den Sie testen wollen, und Sie kippen das warme Wasser einfach auf den Zahn. Und haben Sie nur auf diesem Zahn haben Sie einen wirklich intensiven Wärmereiz, weil es von allen Seiten einwirkt. Und dann, wenn es da nicht auslöst, dann können Sie zum nächsten Zahn gehen und dann wieder den Wärmereiz machen. Wenn es da nicht auslöst, zum nächsten Zahn gehen, wieder den Wärmereiz machen. Und in der anderen Hand haben Sie was?
Den Püster.
Ja, Kältespray. Und die Helferin hat den Sauger. Das heißt, wenn der Patient dann auf einmal in diese Wallung kommt, dass der Schmerz dann da ist, wird das warme Wasser sofort ausgesaugt, Kältespray aufgegeben und hat man sofort den Kühleffekt. Und so kriegt man es wirklich sehr schön diagnostiziert. Und ich mag das überhaupt nicht mit diesen warmen Kehrstangen oder sowas. Also das, was sonst so in den Büchern drin steht.
Guter Becher steht auch drin.
Ja, also es gibt auch Aufsätze für den Downpack. Gibt es auch, die relativ breit sind, wo man dann eine Kugel von guter Percha hat und dann wird eben mit dem Downpacker Wärme erzeugt in Kontakt mit dem Zahn. Das Problem ist aber, dass das ja nur punktuell ist und eben nicht das, was der Patient eigentlich auslöst. Und es ist dann punktuell zu heiß, aber an den entsprechenden Ort vielleicht zu kalt. So hat man wirklich den Wärmereiz vollumfänglich um den Zahn herum und es ist viel sicherer, weil man testet es vorher, dass das Wasser nicht zu heiß ist. Und wenn Sie jetzt mit so einem System B ankommen, was halt an der Spitze 200 Grad heiß sein kann, und Sie konnektieren das mit dem Zahn, Sie wissen ja in dem Moment nicht genau, wie viel Temperatur dann vielleicht in dem sensibelsten Teil der Pulpa ankommt. Und wenn es da über 45 Grad ist, haben Sie keine Steuerungsmöglichkeit. Ja. Und so haben Sie eine definierte Temperatur mit dem Wasser. Sie haben sich vorher selber vergewissert, weil Ihr Finger ist nicht abgestorben in dem heißen Wasser. Sie haben sich nicht daran verbrannt. Und dann kippen Sie es drüber. Und dann kann die Pulpa nicht durch diesen Test einen Schaden bekommen. Das ist dann unmöglich.
Das heißt, wir haben so ungefähr 45 Grad.
Ja, ich würde eher sogar sagen, dass es so an die 50, 55 ist. Das ist so das, wenn Sie so mit dem Finger mal so testen. Es kann auch an die 60 rangehen. Da ist es, ich bin ja ein Liebhaber von japanischen Grüntees. Und die werden ja mit 60 Grad gebrüht und kommen dann in die Tasse ziemlich genau mit 50, manchmal 55 Grad an. Und die kann man dann sofort trinken.
Okay.
Das ist dann, also der Mund ist so stark durchblutet, dass dann diese 55 Grad dann an den entsprechenden Zellen nicht sofort Verbrühungen auslösen. So. Ja, so würde ich vorgehen. Dann haben wir da noch ein ganz, ganz wichtiges Diagnosemittel besprochen.
Kann ich irgendwas über die Testverfahren sagen? Also mit bestimmten Testverfahren spreche ich ja bestimmte Nervenzellen oder Nervenfaserarten an. Jetzt spreche ich mit dem Kältetest die A-Delta-Fasern an, die für den schnellen Schmerz zuständig sind und diesen hellen Schmerz. Was spreche ich denn mit dem Wärmetest an?
Mit dem Wärmetest Das ist eine gute Frage. Also ich würde mir dann nicht zutrauen, dass man das auf eine bestimmte Weiterleitungsart beschränken kann.
Okay.
Weil bei der partiellen Nekrose, die infiziert ist, die auf Wärmereize sensibel wird, das ist, haben wir meistens klinisch dann auch den Zustand, dass wir irgendwo innerhalb des Wurzelkanals auch noch auf eine Pulpa treffen. Muss nicht sein, aber ich habe das klinisch oft erlebt. Das heißt, man guckt wirklich in diese, wenn man dann die intrakanaliäre Diagnostik macht, guckt man in die Pulpahöhle hinein und sie ist halt wirklich leer. Und dann hat man in der Tiefe aber noch einen sensiblen Nerven, der vital ist. Und ich würde so einen Zahn nie ohne Anästhesie behandeln. Also es sei denn, man möchte ihn trepanieren und dann einfach nur mit der Drainage aufhören im Rahmen einer ganz, ganz simplen Schmerzbeseitigung und nicht wirklich instrumentieren den gesamten Muskel, sondern dann würde das funktionieren. Also dann kann man sich auch zutrauen, den rein wärmeempfindlichen Zahn ohne Anästhesie zu trepanieren. Weil das, was weh tut dem Patienten, ist der schlagartig steigende Kammerinnendruck im Zahn. Und da wird angenommen, dass es halt gasbildende Bakterien sind, weil die Gase dehnen sich bei Temperaturunterschieden viel stärker aus, als das Flüssigkeiten tun. Das ist die Hypothese, also die etwas mechanistische Vorstellung, was da abläuft, würde ich mal so sagen. Und die kann im Einzelfall auch falsch sein, sicherlich. Also das läuft nicht immer. Im biologischen Vorgang läuft es auch im Zahn nicht immer so mechanistisch ab, wie wir uns das gerne wünschen würden. Genau, aber das sind diese feinen Gasbläschen und das kann ja wirklich sehr, sehr klein sein. Und dann an der falschen Stelle, an der falschen Faser sitzend. Oder es ist halt wirklich so, dass es doch ein relativ großer Bereich ist, der dann wie eine Pipette sich richtig ausdehnen kann. Und der Druck dann erst im apikalen Powdern wahrgenommen wird. Also ich würde sagen, alle Übergangszustände sind total denkbar. Mehr wehtun, würde ich sagen, tut es, wenn es Übergangsdiagnosen sind. Also wenn innerhalb des Wurzelkanals dann irgendwo noch eine vitale Pulpa ist. Und dann würde jetzt Ihre Theorie durchaus richtig sein, dass man dann dort besonders starke, helle Zahnschmerzen auch wahrnehmen kann.
Ja. Nun jonglieren wir ja immer mit den Begriffen Vitalität und Sensibilität. Das ist ja auch eine ganz interessante Sache in
Ja,
dem Zusammenhang.
das stimmt. Also die Vitalität ist natürlich extrem gut prüfbar, aber diese Prüfung wäre sehr invasiv, um das mit Ricucci's Worten zu sagen. Kennen Sie Ricucci?
Vom Namen her, ja.
Ein Süditaliener, tolle Histologie. Also seine Veröffentlichungen sind wirklich immer voll von histologischen Bildern. Und seine Vorträge sind aber so, dass man dann, je länger man den Vorträgen zuhört, umso mehr fängt man an, sich an dem Hinterkopf zu kratzen und denkt sich so, was zum Teufel geht hier vor? Wenn er dann zeigt, dass bei einem jungen Patienten er eine schrittweise Karies-Therapie gemacht hat oder wo ihm im Zuge dessen die Pulpa eröffnet wurde. Und was er dann da gemacht hat. Und im nächsten Slide zeigt er den Zahn, wie er extrahiert ist und aufbereitet ist mit einem histologischen Präparat. Man sich die einzelnen Dinge, die da abgelaufen sind, anschauen kann. Wo ich mir dann manchmal denke, okay, es ist vielleicht doch im Süden von Italien, ist es vielleicht ein bisschen anders. Ja. Aber die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen konnte, waren natürlich toll. Wie jetzt im apikalen Delta dann auch über Jahre die Pulpa vital bleiben kann. Und das sind schon auch alles richtig gute Untersuchungen gewesen.
Auch wenn die Zähne jetzt außerhalb der Mundhöhle weilen.
Ja, genau. Aber so viel zum Thema Vitalität und Sensibilität. Ja. Das. Ja, das Problem ist da, dass es halt als Gebührenposition so benannt worden ist, von unseren Standesvertretern, die ja allesamt Zahnärzte sind, muss man sagen. Also man kann das jetzt nicht irgendeinem Sachbearbeiter in die Schuhe schieben, sondern das ist der Selbstverwaltung geschuldet. Und weil die Sachbearbeiter hätten das natürlich auch nicht besser gemacht, ne? Aber Das ist dann so, dass da die Zahnärzte, die sich diese Gebührenposition ausgedacht haben, nicht unbedingt bis ins Letzte akademisch gedacht haben, sondern halt einfach rein praktisch, und dann wird die Sensibilität und die Vitalität, ja,
ein Synonym verwendet, was man eigentlich nicht darf.
Ja, richtig. Ja. Deshalb,
wenn man mal jetzt zum Beispiel an einen alten Patienten denkt, der ganz obliterierte Pulpen hat,
ja,
da kann ich ja durchaus noch eine Vitalität haben, auch wenn ich keine Sensibilität mehr habe.
Richtig, richtig. Da sind die Dentintubuli so okkludiert und der Dentinmantel so dick geworden, dass da die Durchkühlung nicht so richtig stattfindet. Aber in dem Zusammenhang, also wenn Sensibilitätstest, wenn ich die durchführe, da haben sie mich ja auch ein paar Mal dran beobachtet, was ich dann als erstes mache, haben sie bestimmt gesehen.
Den Zahn trocknen, die Weichteile abhalten und dann jeden einzelnen Pulperstamm im Grunde genommen testen.
Richtig, aber vorher mache ich immer was anderes. Ich suche mir einen Zahn heraus, der ganz gesund ist.
Ja.
Kariesfrei, der jetzt nicht wahnsinnig viel Dentin vor der Pulpa hat, also typischerweise ein Frontzahn oder ein Prämolar. Und ich mache einmal eine Positivkontrolle. Das heißt, um zu sehen, wie ist der Sensibilitätsstatus generell bei dem Patienten an gesunden Zähnen, um mich so einzuschwenken. Auch was seine Reaktionsfähigkeit anbelangt. Dass man halt einfach, weil es ist in dem Moment, eine Sensibilitätstestung ist eine reine Psychologie. Wirklich. Weil ja auch Schmerz als Wahrnehmung ja extrem unterschiedlich bewertet wird. Und dann kann man sich schon mal mit dem Patienten so drauf einstellen, wie jetzt der psychologische Schmerzresponse ist. Und sie werden alte Patienten finden, die sehr sensibel sind, und auch junge Patienten, die ziemlich unsensibel sind, obwohl die Pulpen noch relativ breit sind. Und dann weiß man, wie lange man das draufhalten sollte, eben supragingival, aber jetzt nicht zu weit weg von der Gingiva, damit man halt eben dort die Durchkühlung an der Stelle hinbekommt, wo man sie auch haben möchte. Und dann wird bei mehrwurzeligen Zähnen, machen wir das ja dann für jeden Wurzelstamm separat.
Ja.
Und da ist halt die oralen Wurzeln sind immer ein bisschen später sensibel als die bukalen Wurzeln. Und das ist ja auch interessant, ne? Dass das so ist. Und für mich gibt es da nur eine Erklärung, reine Psychologie. Weil man durch die Nahrungsaufnahme ist man halt von oral das viel mehr gewöhnt. Sie essen ja Eis, nicht bukal, sie schieben sich das nicht in die Wangentasche, sondern sie haben es ja dann im Mundraum. Ne?
Also. Ja.
Und so kriegt man mitunter auch diese Diagnosen eingekreist. Wenn man jetzt einen dreiwurzeligen Zahn an allen drei Wurzelstämmen testet, dann kriegt man seine Verdachtsdiagnose einer partiellen Pulpanekrose auch ein bisschen leichter erhärtet.
Ja. Ja, schwierig wird es immer nur, wenn man gerade in irgendwelchen Übergangsstadien ist,
ja,
wo man eine beginnende Nekrose hat,
dann
wird es klinisch schwierig in der Diagnostik, und oft werden die Patienten nach Hause geschickt und sind dann meistens ziemlich verzweifelt, wenn sie dann, so wie die Patientin heute auch, wenn sie dann ja zum Facharzt kommen sozusagen, weil sie auch nicht mehr weiter wissen, weil bei ihr schon die Diagnose Trigeminusneuralgie gestellt wurde, was aber definitiv nicht stimmt. Sie war beim Neurologen.
Ja, ja.
Ja.
Da schwirren viele Patienten rum. Die haben wirklich einen Zahnbefund, der schwierig zu diagnostizieren ist und wo sich keiner so richtig rantraut. Also wenn ich da historisch bei mir zurückblicke, da ist das ein ganzes kleines Körbchen von Patienten, die ich dann von dieser Diagnose befreit habe, Trigeminusneuralgie.
Ja.
Vor allem, wenn die medikamentös eingestellt ist,
ja,
sind die Patienten ja dann auch sehr gedämpft und fühlen sich nicht besonders wohl. Also wenn die medikamentös eingestellt sind darauf, ja, und wenn man es dann schafft, die schmerzfrei zu bekommen, dann können die Medikamente wieder absetzen, die eigentlich für die falsch diagnostizierte Trigeminusneuralgie verabreicht worden sind die richtig glücklich.
Ja. Ja, es gehört aber auch schon so ein bisschen, also man muss wirklich Geduld haben, und es gehört auch schon so ein bisschen Mut dazu, dann in den Zahn reinzubohren, wo weder was insuffizient ist, der eine Restauration hat, die 20 Jahre gut läuft, die mittelmäßig tief ist.
Ja.
Und wie lange war die Patientin bei uns? Also es hat sich über 3 Stunden gezogen.
Ja, die Zeit muss man auch erstmal
haben. Die Zeit muss man investieren.
Ja, das stimmt.
Bis man dann am Ende zu einer Diagnose kommt. Also man, das kann man nicht eben in einer halben Stunde Schmerzbehandlung abhandeln.
Ja, umso wichtiger ist halt eben dann wieder, dass es Fachärzte gibt, wie jetzt so auf endolimitierte Praxen, wie wir sie hier betreiben. Und dass man sich da wirklich als niedergelassener Gedanken macht, dann überweise ich lieber und kriege dann den zufriedenen Patienten zurück, als dass ich jetzt einen verdächtigen Zahn nach dem anderen aufbohre und der Patient ist seine Beschwerden nicht los. Das ist, glaube ich, so der Mega-GAU. Ne?
Das hätte ja auch passieren können im
Notdienst. Das hätte ja auch passieren können. Ja,
ist gefährlich.
Dann. Ich hatte vor 2-3 Wochen einen ähnlich interessanten Fall. Das war ein Patient, der kam mit Beschwerden an Zahn 2,5. Perkussion plus Vibre. Es war aber nicht der Zahn 2,5, sondern es war der Zahn 2,6, der auch Vibre minus war, aber Perk minus. Und der hatte eine richtig ausgeprägte apikale Parodontitis, die man im 2D nicht gesehen hat. Im 3D war sie immanent, also riesig. Und er hat dort aufgrund der apikalen Parodontitis eine richtig heftige Sinusitis auch bekommen.
Mhm.
Und die hat sich dann auf den 2,5
projiziert.
Wahrscheinlich. Das war so von dem Lokalbefund im DVT, kam das räumlich ganz gut hin, dass der 5er jetzt eher durch die Sinusitis getriggert war und die Sinusitis aber durch die apikale Parodontitis getriggert war. Also es war wirklich eine lange Kette. Und er wurde überwiesen für den Zahn 2,5, weil der eine starke Wurzelkrümmung hatte. Also hatte so eine bajonettförmige Wurzel, ganz schlank und dann halt so mit Rechts- und Linkskurve. Und relativ lang, weil die ging ja bis in die Kieferhöhle hinein. Mhm. Und das wollte dann die Kollegin nicht selber machen, weil ihr die Wurzel nicht ganz koscher gewirkt hat. Und das war eine richtige Überzeugungstat gewesen, den Patienten davon zu überzeugen, dass wir jetzt den anderen Zahn behandeln müssen. Und der hat das auch erstmal nicht so, also es ist ja natürlich schwierig, weil wenn man die ganze Zeit selber dagegen klopft und auch seit Wochen da die Schmerzen hat, dass jetzt der Zahnarzt den Zahn, der einem keine Schmerzen macht, aufmacht. Aber eine Woche später war er dann natürlich sehr froh, weil er dann gemerkt hat, dass es das gebracht hat. Ne?
Ja.
Und auch in dem Zuge wichtig immer, dem Patienten nicht versprechen, dass davon die Schmerzen weggehen, aber dass die Indikation besteht für den 2,6 in dem Fall. Und dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das der einzige Zahn ist, der die Beschwerden verursacht. Und nur wenn es dann eben weiter besteht, dass man dann gegebenenfalls auch an den 2,5 gehen muss. Und dann war das alles gut. Ja, fein. Genauso wie Sie Ihrer Patientin auch richtig gesagt haben, die anderen Zähne sind auch nicht gesund, die sind krank mit ihrer Karieserfahrung, mit der Krone und so weiter. Aber dieser eine Zahn ist jetzt so krank gewesen, dass wir da auch noch zusätzliche Entzündungen in der Pulpa haben. Und da müssen wir jetzt dran.
Ja.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie an den anderen Zähnen auch irgendwann mal ein endodontisches Problem bekommt, ist ja nicht gering. In dem Alter und bei bekrönten Zähnen. Ja, das ist immer sehr wichtig, finde ich, weil dann hat man eine Einwandvorwegnahme und man hat dann in die richtige Richtung aufgeklärt. Ja. Fein. Fällt uns jetzt noch was ein oder machen wir die Akte zu?
Wir schließen die Akte
Pulpa-Diagnostik. Wir haben heute ein schönes buntes Potpourri gehabt, den ganzen Tag über. Einen spannenden dreiwurzeligen Unterkiefer Prämolaren.
Ja.
Der dann auch noch einen vierten Kanal gezeigt hat nach Obturation. Obwohl die Wurzel so wahnsinnig schlank war, haben wir schon einen ganz erfüllten Tag gehabt heute. Dann sage ich mal bis bald, Frau Kersting. Bis nächste Woche Dienstag.
Genau.
Und für unsere Hörerinnen und Hörer eine gute Woche.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.